Buongiorno und herzlich willkommen beim Podcast Nonna Restart, eine berufliche Heldinnenreise 50+. Mein Name ist Carina Felsmann. Ich bin die Reisebegleiterin für diesen Podcast. Schön, dass du heute hier bist. Heute bei mir im Studio Frau Professor Seidler. Wie schön, dass Sie da sind. Herzlich willkommen.
Danke für die Einladung.
Viele kennen Sie. Sie war ja jahrelang in der Technischen Universität aktiv als Rektorin. Heute ist sie MINT-Beauftragte der Stadt Wien. Und Technik, denke ich, kann man so sagen, ist ihr Leben, richtig?
Unbedingt.
Bevor wir auf das eingehen, vielleicht kurz, ob Sie die Einstiegshürde für den Podcast geschafft haben, 50+.
Ja, vor einigen Jahren bereits. Also ich bin 64 Jahre alt.
Applaus, Applaus. Wunderbar. Sehr schön. Also das haben wir geschafft. Und wenn Sie sich kurz vorstellen mit dem Hintergrund, woher kommen Sie, Family, Tiere, wer begleitet Sie?
Ja, ich bin, wie man deutlich hören kann, in Deutschland geboren, in der ehemaligen DDR und bin seit 1996 Professorin für nichtmetallische Werkstoffe an der Technischen Universität Wien. Mhm. Ich bin dort auch heute noch tätig. Ich bin verheiratet, habe zwei Töchter, die mittlerweile beide in Wien leben. Mhm. Zu Hause haben wir jetzt eine Katze. Also ich wohne in Niederösterreich, ein bisschen am Land und fühle mich, wie man deutlich hören kann, ich bin seit 30 Jahren hier sehr wohl in Österreich.
Sehr schön. Wie kam es dazu? Es ist ja doch ein bisschen ein weiter Weg, Deutschland, Österreich.
Ja, das hängt natürlich mit der Tatsache zusammen, dass ich eine wissenschaftliche Karriere machen wollte. Und Sie dürfen nicht vergessen, ich bin Mitte der 90er Jahre nach Österreich gekommen. Zwischendurch war die Wende. Und die Wende hat uns familiär schon ein wenig herausgefordert, sag ich mal. Ich habe an der damaligen Technischen Hochschule Merseburg als Universitätsassistentin gearbeitet. Ich habe im Jahr der Wende promoviert.
Aha.
Ja, 6 Wochen nach der Grenzöffnung. Das waren spannende Zeiten in vielerlei Hinsicht. Und mein Mann hat in einem Forschungszentrum von Carl Zeiss Jena gearbeitet und die Forschungszentren waren so die ersten Einrichtungen, die geschlossen haben und musste sich halt nach einer neuen Tätigkeitsort eigentlich umsehen. Es war nach der Wende für TechnikerInnen nicht möglich, Jobs zu finden. Also ja. Es gab da nur Umschulungsangebote zum Versicherungskaufmann und solche Sachen. Und jeder, der meinen Mann kennt, weiß, also das ist nicht seins.
Okay. Mhm.
Und er hat dann in Krefeld einen Job gefunden. Wir sind dann 1991 an den Niederrhein gezogen. Auch deshalb, weil im Frühjahr 91 noch nicht klar war, welche Schule tatsächlich Volksschule sein wird. Und unsere ältere Tochter in diesem Jahr eingeschult wurde. Ja, dann bin ich eine Zeit lang gependelt, weil ich meine wissenschaftliche Karriere nicht auflassen wollte. Dann habe ich für 2 Jahre an der Ruhr-Universität Bochum gearbeitet. Ich habe mir ein Stipendium erarbeitet bei der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Und mit diesem Stipendium habe ich dann einen Arbeitsplatz sozusagen in Bochum bekommen. Dann bin ich wieder gependelt und irgendwie ist dann der Zeitpunkt gekommen, wo wir gesagt haben, wir müssen uns einen neuen gemeinsamen Lebensmittelpunkt suchen. Und das war dann letztendlich Wien.
Wieso Wien?
Naja, ich war damals fast habilitiert und habe halt eine Professur gesucht. Und in Wien war zunächst eine Professur für Werkstoffkunde. Wie ist das, glaube ich, damals Werkstoffkunde ausgeschrieben, auf die habe ich mich beworben. Und daraufhin habe ich von der Technischen Universität, also vom Institut, ein Schreiben bekommen, danke für Ihre Bewerbung. Die ist sehr interessant, aber warten Sie noch ein halbes Jahr. In einem halben Jahr haben wir eine Stelle, die auf Ihr Profil viel besser passt. Und ich habe mich aber in dieser Zeit, ich weiß es nicht, also überall, wo eine Stelle frei gewesen ist an der Universität, die auf mein Profil gepasst hat, beworben. Und die TU oder Österreich hat mich dann halt letztendlich ausgewählt, sage ich jetzt mal.
Mhm. Wenn wir noch einen Schritt zurückgehen oder 2, 3, als Sie sich selbst für diesen Weg in Richtung Technik entschieden haben, wie kam es dazu? War das üblich im Umfeld, in der Familie oder Klassiker für Mädchen war ja ein bisschen anders in Ostdeutschland oder könnte sein, ich weiß es ja nicht. Ja,
ja, also meine Berufswahl war tatsächlich ein Zufall, der einfach mit dem Studienplatzvergabesystem in der DDR zusammenhing. Aber nichtsdestotrotz, also ich war vielseitig interessiert, ich hätte alles machen können. Mich haben alle Dinge interessiert. Der Zufall ist so zustande gekommen, die Studienplatzvergabe in der DDR ist so erfolgt, dass wir in der, Sie würden sagen, in der 7. Schulstufe Gymnasium letztendlich eine Bewerbung gestellt haben. Wir haben uns halt für ein bestimmtes Studium beworben. Das ist in einer Zentralstelle gesammelt worden und dann wurde von dieser Zentralstelle aus entschieden, du bekommst den Studienplatz, du bekommst den Studienplatz nicht. Ich hatte mich damals tatsächlich für ein Sonderpädagogikstudium beworben, weil ich unheimlich gerne Nachhilfe gegeben habe und irgendwie so dieses typisch weibliche, so, wir wollen was Gutes tun und wir wollen Menschen helfen, die besondere Probleme haben und so weiter. Damals Technikerin übrigens auch. Mhm. War halt, wie man halt mit 17 Jahren so tickt. Ja? Mhm. Ich kenne schon ein technisches Umfeld auch. Also meine Mutti stammt aus einer Tischlerfamilie, mein Großvater war selbstständig, sein Sohn hat auch Tischler gelernt. Meine jüngere Tochter ist übrigens auch Tischlerin.
Ja, willkommen hier. Ja. Ja.
Also, und ich muss auch sagen, mein Vater hat immer gesagt, also alles das, was ein Mann können muss, im Haus musst du auch können, weil du musst selbstständig sein.
Sehr gut.
Also so gesehen bin ich auch, also weiß ich nicht, er hat da mit mir Nägel in den Wand schlagen geübt. Ich habe mit Begeisterung mit ihm gemeinsam gemalert, tapeziert. Alles, was eben halt so angefallen ist, ist halt damit gewesen. Und deswegen war mir das mal vom Haptischen her nicht so fremd. Mhm. Ja? Was mit meiner Bewerbung geworden ist, ist halt, ich habe meinen Studienplatz nicht bekommen. Und dann gab es sogenannte Umlenkungsgespräche. Und meine Freundin hatte sich auf einen Pharmaziestudienplatz beworben und die ist auch nicht genommen worden. Die Gründe dafür wurden uns nicht mitgeteilt. Noten können es nicht gewesen sein. Ich hatte Außer- und Sport alles einzeln. Also. Mhm. Jedenfalls ist meiner Freundin ein Werkstofftechnikstudienplatz angeboten worden und mir ein Chemiestudienplatz. Und mir war Chemie zu einseitig und ihr war die Technik zu mathematiklastig. Und da haben wir halt einfach getauscht.
Das ist gegangen.
Das hat funktioniert.
Interessant. Ja. Und war das dann so, wie Sie sich ein bisschen erwartet hatten? Hat Ihnen das gefallen, was Sie dort gelernt haben? Also so am Anfang auch?
Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin nahezu sofort der festen Überzeugung gewesen, dass ich ein wahnsinniges Glück gehabt habe, weil ich eigentlich einen Traumberuf gefunden habe.
Na schau, okay.
Ja. Mhm.
Und das hat sich dann weiter so fortgesetzt in der Art und Weise, dass Sie für sich entschieden haben, dabei bleibe ich.
Genau.
Haben Sie jemals was anderes gemacht?
Außer Rektorin? Und Vizerektorin? Nein.
Also, liebe Hörerinnen und Hörer, es gibt Menschen, die sehr schnell dann nach oben kommen in so eine Position, die sie offenbar sehr gut ausüben, weil sonst wäre es auch nicht so weitergegangen.
Sie meinen jetzt als Werkstofftechnikerin?
Ja.
Ja, genau.
Ja.
Ja. Also ich muss ganz ehrlich sagen, es ist so faszinierend, mit Werkstoffen umzugehen, weil sie letztendlich ja sich ganz viele Dinge überlegen können, weil wir sind ja umgeben von Werkstoffen. Ja? Wir sitzen in Sesseln, die sind stoffbezogen, die haben eine Polsterung, die haben ein Holzgerüst, vor uns stehen Mikrofone, die haben halt Kunststoffteile, Metallteile, haben bestimmte Formen und ein Werkstofftechniker fragt sich ja, ist der Werkstoff, der jetzt zum Beispiel, was weiß ich, die Hülle von diesem Mikrofon ist, ist der ideale Werkstoff, damit dieses Mikrofon seine Arbeit optimal machen kann. Ja? Darüber nachzudenken, kann ich das ändern, kann ich das leichter machen, muss ich das leichter machen oder braucht es für die akustischen Eigenschaften von diesem Mikrofon andere Schwingungseigenschaften und wie kann ich das erreichen? Kann ich das erreichen durch einen Werkstoffwechsel, durch eine Änderung des Herstellungsverfahrens, durch eine Änderung der Geometrie? Das sind alles Dinge, mit denen man sich als Werkstofftechnikerin beschäftigt. Und Sie merken schon, ich kann stundenlang erzählen darüber.
Es ist wunderschön. Ihr seht das jetzt leider nicht, liebe Hörerinnen und Hörer, weil da ist gerade die Sonne aufgegangen. Da freut sich jemand und ist wirklich in der Begeisterung. Wie kommt es, dass dann trotzdem so wenig Frauen diesen Weg finden? Also zumindest bei uns in Österreich, Deutschland ist es ja ähnlich, auch wenn sich's etwas gebessert hat.
Also in Deutschland ist es, glaube ich, noch schwieriger als in Österreich, weil in Österreich einfach viel mehr getan wird, auch von gesetzlicher Seite her, um eben halt zumindest, wenn es dann um Studium und um die wissenschaftlichen Karrieren geht, Dinge weiterzuentwickeln. Mhm. Aber ich kann es selber eigentlich gar nicht verstehen, weil technische Berufe so wahnsinnig faszinierend sind. Was ein Riesenthema ist, mit dem ich mich schon seit vielen Jahren auseinandersetze, ist einfach, dass wir Bilder im Kopf haben, die halt in der Regel sehr männlich geprägt sind. Das gilt nicht nur für die technischen Berufe, aber die technischen Berufe sind halt ganz besonders anfällig deshalb, weil sie sich nicht von vornherein als gesellschaftlich wichtig, gesellschaftlich wirksam erschließen, sondern man hat immer, also ich bin ja im Moment an der Fakultät für Maschinenbau an der Technischen Universität Wien. Man hat, wenn man an einen Maschinenbauer denkt, einen Schraubenschlüssel im Kopf und verschmierte Hände, ja?
Absolut. Also Blue Collar ist auf jeden Fall in den Köpfen verankert. Ist es auch nicht so, also ich habe das einmal in einer Studie wahrgenommen, dass, also jetzt, wenn wir sie über einen Kamm scheren wollen würden, die Männer eher wissen wollen, wie was funktioniert und Frauen dazu tendieren, sich für die Gesellschaft und den Menschen zu engagieren. Können Sie das bestätigen?
Also ich sag mal ja und nein. Ich weiß, dass es viele Studien gibt, die das unterstreichen. Ja. Auf der anderen Seite denke ich, wenn wir in diesen Klischees denken, dann wird sich nie was ändern.
Wie kommen wir raus aus dem?
Ich glaube, es geht darum, welche Geschichten wir erzählen.
Mhm.
Weil ich habe vorhin schon gesagt, technisch ist natürlich gesellschaftlich relevant. Wenn Sie sich anschauen, wenn man diesem Klischee folgt, da sind Frauen natürlich prädestiniert für Pflegeberufe, Gesundheitsberufe zum Beispiel. Wenn wir uns anschauen, wie viel Technik in diesen Berufen steckt und wie wichtig es ist, dass Frauen diese Technik mitdenken. Weil wir haben ja, die Männer entwickeln die Technik und die Frauen üben die Berufe aus.
Absolut.
Und wir haben schon in vielen Dingen, ganz einfach deshalb, weil wir die Technik halt sehr eindimensional entwickeln, das Problem, dass einfach aus der unterschiedlichen Erfahrungswelt heraus Dinge nicht so entwickelt werden, dass sie für Frauen optimal handhabbar sind. Und an dieser Stelle kann man als Frau schon was tun.
Ich musste sehr schmunzeln. Es ist schon ein paar Jährchen her. Ein befreundeter Unternehmer mit einem Designstudio hat erzählt, sie saßen im Designstudio, die Männer waren zufälligerweise nur Männer, die Mitarbeiter, und alle haben sich die Beinhaare rasiert mit einem Lady-Shaver, den sie zu entwickeln hatten. Und das war dann wirklich so, echt jetzt, die Männer entwickeln das, was Frauen verwenden sollen. Und ich habe das sehr skurril empfunden, auf der einen Seite und auf der anderen Seite, dass ja auch das, wie soll ich sagen, die weibliche Kreativität oder die weibliche Denke dann gar nicht in diesen Entwicklungsprozessen enthalten ist. Weil vielleicht kommen wir schon mit anderen Ideen, oder?
Genau. Das ist ja auch das Geheimnis diverser Teams.
Mhm.
Also ich sage immer, wir brauchen die Frauen in der Technik natürlich auch, weil sie halt die Hälfte der Menschheit ausmachen. Aber wir brauchen sie auch, um unsere Technik besser zu machen. Unsere Technik einfach anders zu denken.
Mhm.
Ja? Weil sie merken, dass ja gerade jetzt in dieser Zeit, wo wir durch die KI so viele neue Tools in die Hand bekommen, es ist ganz entscheidend, wer diese Tools programmiert, weil davon hängt ab, was wir als Antwort bekommen.
Und wir hätten doch jetzt die Chance, gerade durch die KI, also wir, sage ich jetzt Frauen, Dinge ein bisschen wieder in die Waage zu bringen. Dass es aber nicht so bis jetzt stattfindet, habe ich an einem einfachen Beispiel gemerkt. Ich habe für meine Coaching-Aktivitäten der Heldinnenreise Bilder entwickelt mit Journey. Also viele kennen das Programm. Und in den Prompt dann reingeschrieben, aber bitte keine Barbie-Puppen.
Mhm.
Und was kam raus? Es kamen Frauenfiguren, die, ich weiß nicht, einen Bauchumfang vielleicht von 50 Zentimeter hatten, einen riesigen Busen mit blonden, langen Haaren und in rosa. Und ich habe gedacht, das gibt's doch nicht. Ja? Also wir brauchen dringend, das ist jetzt gleich ein Appell an alle, Frauen auch, die sich interessieren für KI, um sich hier auch in dem Learning für die KI zu engagieren, dass da die weibliche Denke drinnen ist. Wir würden solche Bilder nicht generieren, ganz einfach. Ja?
Das merkt man auch an anderen Beispielen. Ich hatte letztens ein sehr interessantes Gespräch mit einer Kollegin und die hat mir erzählt, dass sie die KI getestet hat in dem Sinne, dass sie eben halt mit ihr kommuniziert hat und dann hat sie sie zum Schluss gefragt, was glaubst du, wer ich bin? Und da ist ihr halt gesagt worden, man weiß und, ja. Und sie hat dann gefragt, wieso glaubst du, dass ich ein Mann bin? Und daraufhin hat die KI geantwortet, du bist strukturiert, du bist sehr sachlich,
klar.
Und lauter männliche Symbolik.
Das ist unglaublich, ja.
Und deshalb auch, wenn ihr mit der KI arbeitet, überlegt euch genau, was da für Antworten kommen und wer diese Antworten gegeben hat.
Mhm. Wie sieht das jetzt in der Stadt Wien aus? Also Sie sind MINT-Beauftragte. Ich kann mich erinnern, als ich mit meiner ehemaligen Agentur für die Technische Universität arbeiten durfte, wo wir auch Mädchen und Burschen für die Technik interessieren wollten, dass das Thema MINT generell ja gar nicht so als wichtig gesehen wurde, respektive es wurde von der einen Seite schon als wichtig gesehen, nämlich wo erkannt wurde, wir haben zu wenig Techniker, Technikerinnen im Land, aber von der anderen Seite, die Adressaten waren, wurde das noch nicht so wahrgenommen. Ja. Wie viel hat sich jetzt wirklich verändert? Weil das, wo ich mich engagiert habe mit meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, das war ja um die Jahrtausendwende. Und wir haben, glaube ich, bis 13 oder 14 haben wir dann für die Technische Uni gearbeitet. Ja.
Also ich habe keine guten Nachrichten. Also wenn ich auf die TU schaue, gerade in den Ingenieurfächern, also insbesondere im Maschinenbau und in der Elektrotechnik, bewegt sich das extrem langsam. Ja. Mhm. Grundsätzlich gehen in Österreich in den technischen Studienrichtungen tatsächlich die Beginnerinnenzahlen zurück. An der TU haben wir das Glück, dass uns das bisher, ich gehe davon aus, auch durch die Attraktivität des Standortes Wien, muss man schon sagen, dass wir mit diesem Problem nicht zu kämpfen haben. Aber die Attraktivität technischer Studien ist nicht gewachsen in den letzten Jahren. Wir haben auch nach wie vor die Fachkräftethematik. Der Standort Wien selbst hat im Fachkräftebereich eher Bedarf an mittleren Abschlüssen. Also Hochschulabsolventinnen und Absolventen ist in Wien nicht so das Thema. Das liegt auf der Hand. Ja, wir haben die TU, wir haben zwei technische Fachhochschulen. Ja. Aber wir haben zu wenig HTLs in Wien und eben halt auch zu wenig Facharbeiter. Das ist der Fokus der Stadt Wien, wenn es um das Fachkräftethema geht, in technischen Berufen. Hinzu kommt, dass wir natürlich dadurch, dass die Stadt eine sehr konsequente Smart City Strategie fährt, insbesondere Berufe entwickeln müssen, beziehungsweise neue Berufe entstanden sind, die im Bereich Klimaneutralität natürlich eine große Rolle spielen. Ne? Und für diese Berufe gilt es halt auch, junge Menschen zu interessieren. Ja? Und da fehlen halt Klimatechniker und so weiter, fehlen halt an allen Ecken und Enden.
Ja? Mhm. Und in dem Engagement der MINT-Beauftragten liegt da auch ein spezieller Schwerpunkt auf Mädchen oder ist es einfach generell?
Also die Beauftragung ist eine ganz allgemeine für MINT. Mein Schwerpunkt sind aber tatsächlich das I und das T, also die Informatik und die Technik tatsächlich. Und innerhalb dieser Schwerpunkte habe ich zwei große Zielgruppen. Eine davon sind Frauen und Mädchen.
Mhm.
Und die andere sind, das ist ein bisschen gemischt, aber natürlich da auch wieder Frauen und Mädchen, aber nicht nur, ist eben halt die der zugewanderten Menschen.
Mhm. Ja. Ich kann mich erinnern, in der Fakultät Elektrotechnik war der Frauenanteil damals, eben um die Jahrtausendwende, um die 7%. Und von den 7% waren, glaube ich, 6% mit internationalem Hintergrund, woher auch immer. Ja? Das heißt, wie kann man das erklären, dass in Österreich so wenige Frauen an Elektrotechnik Interesse haben?
Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe keine Erklärung dafür. Wenn wir die hätten, hätten wir vielleicht auch schon Wege gefunden, das zu ändern.
Mhm.
Ich meine, die Zahlen haben sich, sie bewegen sich langsam vorwärts. Ja, sie haben sich ein bisschen mehr als verdoppelt in der Elektrotechnik, um bei diesem Beispiel zu bleiben. Aber ich meine, ich bin seit 30 Jahren an der TU. Und wenn ich mir anschaue, mit welcher Geschwindigkeit wir uns da vorwärts bewegen, das ist unverantwortlich langsam.
Fast Stillstand.
Ich
meine, bei den anderen Richtungen, also außer Architektur war immer anders, da war der Frauenanteil sehr hoch, aber bei den anderen Richtungen sind wir, glaube ich, bei 20% ungefähr.
Na, das ist sehr unterschiedlich.
Unterschiedlich.
Ja, okay. Wir haben zum Beispiel, was ich total spannend finde, Bauingenieurwesen 30% Frauen. Und das ist schon seit längerem so. In einem Beruf, wo man eigentlich denkt, wie kommt das da? Mhm. Wirklich schwierige Arbeitsbedingungen. Ist das vielleicht das gestalterische Element, was da mit drin hängt? Was offensichtlicher ist als in der Elektrotechnik oder im Maschinenbau. Dort haben sie das natürlich auch. Mhm. Aber da liegt es nicht so auf der Hand. Im Bauingenieurwesen liegt es auf der Hand. Mhm. Ja? Und vielleicht auch die Nähe zur Architektur. Ich weiß es nicht, aber in der Architektur haben wir ja mittlerweile die 50%-Schwelle überschritten. Mhm. Ja? Das sind 55% mittlerweile Frauen. Und in der Mathematik sind es auch ungefähr 30%. Das finde ich auch ganz spannend. Ja. Weil ja immer Mathematik in Österreich so ein ganz furchtbares Fach ist.
Ich weiß, ich muss sehr achtsam sein, was ich zu diesem Thema sage. Ich wäre vielleicht nicht zu viel zu sagen. Also geleuchtet habe ich jedenfalls nie in dem Zusammenhang. Wobei ich mir schon vorstellen kann, wenn es einem Lehrkraft gelingt, diese Türen zu öffnen, dann kann Mathematik wahrscheinlich sehr faszinierend sein. Aber ich warte noch, dass irgendjemand da aufsperrt mit
mir. Ich glaube, das ist tatsächlich eine Herausforderung, weil wir auf der einen Seite natürlich in unserem System, wir bilden VolksschullehrerInnen als Generalisten aus und es sind meistens Frauen und es sind auch häufig Frauen, denen Mathematik jetzt nicht so am Herzen liegt. Sag mir das mal vorsichtig.
Ja, ja.
Im Mittelschulbereich, insbesondere jetzt in den sogenannten neuen Mittelschulen, ist es so, dass wir halt einen Fachlehrermangel haben und sehr häufig Lehrpersonen letztendlich Mathematik unterrichten, die nicht die Ausbildung haben.
Mhm.
Ich zweifle nicht daran, dass sie nach bestem Wissen und Gewissen Mathematik unterrichten, aber ich kann mir auch schwer vorstellen, dass sie das mit der Begeisterung vermitteln können, mit der das jemand vermitteln kann, der tatsächlich Mathematik für sich selbst ins Herz geschlossen hat.
Mhm. Mhm.
Und ich sehe immer wieder auch sehr viele positive Beispiele, weil ich auch sehe, unter welchen schwierigen Rahmenbedingungen Lehrpersonen in Wien arbeiten. Ich sehe auch ganz viel Engagement. Aber wir werden dieses Mathematik, ich sage jetzt bewusst nicht Problem, sondern wir werden den Umgang mit der Mathematik nicht dadurch lösen, dass wir alle einmal im Jahr eine Mathematik-Matura machen.
Mhm.
Sondern es braucht einen ganz anderen Zugang zu diesem Thema, nämlich einen, der nicht von Angst geprägt ist, sondern einen, der von Neugier geprägt ist.
Mhm. Ja. Kann das sein, letzte Frage, Neugierde ist auch ein Wert, das Sie begleitet?
Unbedingt.
Schon, oder?
Unbedingt, ja. Also ich probiere jedes Gadget aus, was mir in die Hände kommt. Ich bin nicht immer von Beginn an erfolgreich, aber ich muss das machen.
Also Sie bleiben einfach dran?
Ja, genau.
Könnte das auch eine Botschaft an unsere Hörerinnen und Hörer sein, die vielleicht überlegen, sich beruflich zu verändern?
Unbedingt.
Dran zu bleiben, neugierig zu bleiben?
Unbedingt.
Unbedingt.
Gerade in Wien gibt es ganz viele Angebote, wenn man sich beruflich verändern möchte. Es gibt auch Förderungen, wenn man die braucht. Aber ich glaube, es geht auch darum, dass man sich einfach umschaut und nach Optionen schaut für sich selber. Und wir haben im Moment, ich habe das vorhin schon gesagt, es entstehen so viele neue Berufe.
Mhm. Mhm.
Und da können gerade wir mit unseren Erfahrungen in diesen neuen Berufen, glaube ich, ganz große Dinge vollbringen.
Und das Ziel wäre am Ende des Tages, dass alle so leuchten wie Professor Seidler, wenn sie über Mathematik und Technik spricht. Vielen, vielen Dank für das Gespräch. Alles, alles Gute weiterhin. Und ich hoffe, dass viele andere auch ihre Berufung so finden wie Sie.
Dankeschön.
Auf Wiedersehen.
Wiedersehen. Ciao, ciao.